Ich bin beeindruckt. So eine große Kapelle hatte ich noch nie, wenn ich hier war. 6 Leute gleich. Und noch mehr beeindruckt bin ich, dass ihr alle Instrumente spielt. Ich dachte, jetzt ist vorbei und dann tauscht ihr die Plätze und wechselt mal ebenso das Instrument. Das habe ich auch noch nie gesehen. Super, also wirklich große Spitze. Das ist richtig toll. Ja, diese Lieder haben uns schon ein Stück hingeführt zu dem, was heute kommt. Und Holger Bublis hat es gesagt, eine Herausforderung, aber ich kann sagen, ich bin nicht schuld, weil dieser Text ist das Evangelium von heutigen Sonntag. Und in der Regel versuche ich, Texte zu nehmen, die zu dem Sonntag gehören. Selten mal, dass ich das nicht mache, dass ich dem ausweiche, weil es dann doch eine zu große Herausforderung ist. Heute habe ich es nicht getan und habe gedacht, diesen Text, dem stellen wir uns heute einmal. Ja, es ist ein ganz schön schwieriger Text, aber schauen wir mal. Anfang der 60er Jahre fuhr eine Frau aus Tübingen in die Sowjetunion, um nach ihrem gefallenen Mann zu suchen. Die Namenslisten der Soldatenfriedhöfe in Russland waren veröffentlicht worden, endlich, weil der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes und das sowjetische Rote Kreuz seit einiger Zeit zusammenarbeiteten. Und so kommt es, dass diese Kriegerwitwe jetzt nach endlosen Jahren der Ungewissheit am Grab ihres Mannes kniet, fast 2500 Kilometer entfernt von zu Hause. Und als sie dort so kniet, kommt wenige Minuten später eine ähnlich alte russische Frau auf den Friedhof geeilt. Und lange stehen sie sich stumm gegenüber. Jede von ihnen hat im Krieg Angehörige verloren. Die russische Frau hatte sich seit Jahren Zutritt zum Friedhof verschafft, obwohl das streng verboten war. Nach alter russischer Sitte hatte sie während all der Zeit Äpfel auf das verlassene Grab des ehemaligen Feindes gelegt, als Zeichen der Versöhnung und als Zeichen der Hoffnung über den Tod hinaus. Bei ihrer Rückkehr nach Deutschland erzählt die Witwe des Soldaten: Ich bin dankbar, dass ich das noch erleben durfte. Der Schmerz um ihren gefallenen Mann bleibt, aber er wird erträglicher durch die Liebestat einer Fremden, die durch eigene Trauer mit dieser Frau verbunden war. Heute ist Volkstrauertag, Sie haben es schon gesagt. Es gibt diesen Tag schon ziemlich lange. Und ich habe den Eindruck, wir brauchen ihn heute nötiger denn je. Wir brauchen das gemeinsame Erinnern daran, was Menschen einander Schreckliches antun können, was auch Menschen unseres Volkes anderen angetan haben. Wir brauchen das öffentliche Mahnen und wir brauchen das Ringen um Frieden, damit wir uns nicht gewöhnen an Krieg und Gewalt. Und mir geht es genau wie Ihnen, ich gewöhne mich immer mehr daran und ich lese die Zahlen der Toten und jeder Einzige am Anfang des Krieges hat mich erschreckt. Ich will es auch gar nicht mehr alles so genau wissen, das hält ja kein Mensch aus. Wir sollten uns nicht daran gewöhnen, aber wir sollten auch nicht permanent jede Minute nur darauf starren, weil das wirklich nicht gut ist. Wir brauchen Taten und nicht nur schöne Worte, Taten der Versöhnung und Taten der Hilfe. Und um das, was wir tun, geht es heute in dem Evangelium. Ich glaube, es gibt kaum ein Wort Jesu, wo es mehr um das Tun geht. Das Gleichnis vom Weltgericht, wir haben es gerade gehört. Es ist übrigens eine der längsten Lesungen im Kirchenjahr. Und eine, die so klar und deutlich ist wie selten, fast unangenehm deutlich in ihrer Art und Aussage. Da gibt es Schafe und Böcke. Da gibt es Gesegnete und Verfluchte. Rechts und links, gut und böse, ewige Strafe, ewiges Leben. Klar und einfach und dabei doch eine riesige Herausforderung. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern und Schwestern, das habt ihr mir getan. Und was ihr ihnen nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan, sagt Jesus. Lang ist diese Geschichte gefühlt eine halbe Ewigkeit. Und je länger wir zuhören, umso unmissverständlicher wird sie. Und genau darum geht es in ihr, um die Ewigkeit, um das Ende, um das große Danach im Weltgericht. Die Rede vom einen Gericht am Ende ist ziemlich aus der Mode gekommen. Wir sprechen davon kaum noch in den Gottesdiensten. Ich predige da selten drüber. Aber wenn wir die Bibel lesen und wenn wir auf das schauen, was Jesus sagt, dann können und dann dürfen wir das nicht ausblenden und das sollten wir auch nicht tun. Denn es steckt eine große, große Kraft in diesem Gleichnis, die Kraft, unsere Gewissen zu schärfen. Wenn wir nach dieser Geschichte alle handeln würden, dann wäre es endlich einmal einfach in dieser komplizierten Welt. Weil jeder wüsste ganz genau, was zu tun ist, nämlich die Hungrigen speisen, die Kranken besuchen, die Durstigen zu trinken zu geben, den Fremden aufzunehmen, Nackte zu kleiden, Gefangene zu besuchen, ist doch nicht so schwer, oder? Es einfach zu tun, ohne Ja und Aber, ohne selber Schuld und geht mich doch nichts an, es einfach tun ohne Absicht, ohne einzuplanen, dass es mir einmal hoch angerechnet werden wird. So als wüssten wir gar nicht, was wir tun, es so einfach zu tun. Wenn wir diese Geschichte ernst nehmen, dann werden wir die Frage nicht los, ist das nicht Jesus, der Menschensohn, dieser Obdachlose in seinem zerfledderten Haufen aus Müll und Schlafsäcken? Ist das nicht Jesus, die Rentnerin mit ihrem Nylonbeutel vor der Ausgabestelle der Tafel? Die geflüchtete Mutter in der Kleiderkammer? Die erschöpften Flüchtlinge auf dem Boot im Mittelmeer? Die vor Einsamkeit Kranke in ihrem Einzimmer-Apartment. Könnte es nicht sein, dass all diese Menschen, jeder Einzelne oder alle zusammen, Jesus sind? Wie man ihnen Gutes tun kann, das weiß jede und jeder. Denn das Gute ist unbestechlich, es ist einfach und leicht erkennbar, also eigentlich alles klar, einfach tun und ich könnte aufhören zu predigen. So einfach ist es scheinbar nicht in unserer Welt. Ich kenne dieses Gleichnis sehr, sehr lange und ich habe eine lange Geschichte mit ihm. Ich habe es gehört seit Kindertagen, wenn wir in Bad Essen mit unseren Eltern in die Kirche gingen. Immer im November kam diese Geschichte. Und ich weiß noch, wie ich da gesessen habe und es war schon faszinierend, diese vielen Wiederholungen. Aber richtig viel mit anfangen konnte ich auch nicht. Aber es war sehr eindrücklich, so dass man diese Geschichte nicht wieder vergisst. Eben im Auto haben wir drüber gesprochen und ich habe Felver gefragt, kennst du die Geschichte? Na klar, kennst du diese Geschichte. Wer kennt sie nicht? Und ich glaube, viele Menschen auch, die gar nicht mehr so der Kirche verbunden sind, können damit was anfangen. Und ich habe danach immer wieder diese Geschichte gehört und habe sie selber manchmal vielleicht gelesen, auch im Gottesdienst, vor allem am Ende des Kirchenjahres wie heute. Und dann musste ich das erste Mal darüber predigen. Und ich weiß noch genau diesen Tag, vor über 30 Jahren im Vikariat in der Matthäuskirche. Und dann stand ich armer Tropf da und ich habe mich abgearbeitet und abgemüht mit dieser Geschichte. Ich kam gerade frisch aus dem Studium. Und da hat man viel im Kopf, die Birne ist voll von viel Theologie. Und ich habe viel gute lutherische Theologie gelernt, die mir ganz, ganz wichtig war. Und ich habe auch so gepredigt, allein aus Gnade, allein aus Glauben, allein Christus. Und das ist ja alles gut und das stimmt ja auch, das würde ich heute auch noch so predigen. Das ist ja das Zentrum unseres Glaubens, darauf fußen wir doch. Wir können uns den Himmel nicht verdienen, würde doch niemand sagen, oder? Allein durch Gottes Liebe bin ich gerechtfertigt. Gute Werke zählen dafür nicht. Ja, und dann dieser Predigttext. Ich habe mich so schwer damit getan und ich glaube, ich habe jetzt nicht mehr geguckt, was ich da gepredigt habe. Ich würde es wahrscheinlich am Computer noch irgendwo finden in den Tiefen. Aber ich weiß genau, dass ich den Text, ich sage mal sehr deutlich, ziemlich verdreht habe, glaube ich, und das Ganze so ein bisschen umgedreht habe und dann doch zu diesem Schluss wieder gekommen bin, allein aus Glauben, allein aus Gnade. Wie passt das zusammen? Wer Gutes tut, kommt in den Himmel und wer das Gute unterlässt, ins ewige Feuer. Wie passt das zusammen mit dem allein aus Gnade? Und je länger ich in der Gemeinde gewesen bin und dann in der Klinik und jetzt wieder in der Gemeinde, desto wichtiger ist mir das geworden, was Jesus hier sagt, über das Zusammenleben der Menschen, einfach Mensch sein. Menschlichkeit ohne Wenn und Aber praktizieren, darum geht's, und das passt gut zusammen, beides passt gut zusammen, glaube ich. Nein, wir können uns den Himmel nicht verdienen, das stimmt. Wir müssen das auch gar nicht. Hat Jesus längst getan, wir haben es auch gesungen. Sein Blut macht uns frei. Er hat es getan für uns am Kreuz. Darauf vertrauen wir doch als Christen. Aber wie wir leben, was wir tun, das hat trotzdem Konsequenzen. Große Konsequenzen. Und heute bin ich froh darüber, was Jesus übers Weltgericht gesagt hat. Dass nämlich jeder Verantwortung übernehmen muss für das, was er getan hat, was sie getan hat. Oder auch eben nicht getan. Ja, wie gut, dass es einmal das Gericht geben wird, wie gut. Dass alle Ungerechtigkeiten dieser Welt nicht egal sind. Man kann doch verzweifeln, wenn man sieht, wie Mörder, Lügner, alle die, die auftrumpfen, die mächtig sind, gut davonkommen scheinbar. Wenn es das Gericht nicht gäbe, dann würde nie Gerechtigkeit geschehen. Dass die Wahrheit auf den Tisch kommt eines Tages und die Unterdrückten und Gequälten und zu kurz gekommenen aufgerichtet werden und zu ihrem Recht kommen. Und wisst ihr, was das Stärkste ist? Dass wir wissen, wer der Richter ist. Das ist das Stärkste und der größte Trost, den ich kenne. Jesus Christus ist der Richter. Kommt her zu mir, ihr Gesegneten, sagt er. Der große König auf dem Thron ist nicht der starke Held. Der König auf dem Thron ist Jesus. Sein Körper ist schwach. Und in dem steckt noch das Leid der Welt, das ganze große Leid der Welt. In seinen Gliedern spürt er noch die Krankheit. Er war nackt gewesen. Und er hat sich seiner Nacktheit nicht geschämt, die bloße Haut ausgesetzt den Blicken der vielen, die wegschauten und unverhohlen oder unverhohlen hinschauten, und beides tat so weh. Er war nackt. Und dieser geschundene König auf dem Thron sieht die Menschen an, die vor ihm stehen. Wir haben eben gesungen, es ist eine Schönheit, eine Herrlichkeit. Jesu Herrlichkeit ist anders, als wir uns das vorstellen. Das ist nicht so, wie wir auf Instagram posten und immer schönere Bilder erzeugen. Jesu Schönheit ist die des Königs, der geschunden ist und der nackt ist. Und in seinen Augen sehen sie noch das Leid, wenn sie vor ihm stehen. Und sie hören, wie er sagt, ich bin nackt gewesen und krank und im Gefängnis. Auf dem Richterstuhl der Welt sitzt ein Opfer. Und er wird allein danach richten, was den Opfern gut tut. Und er sieht die Menschen, die wissen, dass sie nicht alles richtig gemacht haben, die darunter leiden, dass sie oft nicht genug das getan haben, was dran gewesen wäre. Dieser König auf dem Thron sieht sie. Und er richtet nicht, Gott sei Dank, nach menschlichen Maßstäben, er richtet barmherzig. Sein Blick ist Erlösung. Ich kenne dieses Gleichnis schon lange und ich bin noch lange nicht damit fertig. Und ich kann es immer noch nicht ganz begreifen. Und wahrscheinlich wird man es nie im Leben ganz fassen, welch großes Wunder das ist, dass wir einen Gott haben, der selbst hilfsbedürftig ist. Das gibt es nirgends sonst. Der so sehr die Nähe sucht, dass er eins wird mit den Leidenden. Wo wir Menschen sehen, die krank sind, die arm sind, die nackt und gefangen sind, da sehen wir Christus. Das hat er gesagt. Vor diesem König, vor dem sich einmal alle Menschen verantworten müssen, brauchen wir keine Angst zu haben. Wer ihm in die Augen sieht, der schaut in die Augen voller Liebe. Ihm dürfen wir vertrauen, er hat uns schon längst gerettet. Eins noch. Wir sollten uns vorsehen, zu richten und zu urteilen. Ich glaube, wir werden uns wundern, wer alles mit uns im Himmel sitzt. umso mehr können wir die in den Blick nehmen, die es so nötig haben und in ihnen Jesus selbst sehen. Was mit den Gewalttätern ist, was mit den Terroristen ist, was mit den mächtigen Menschen ist, die Krieg führen und die ihr Gebiet erweitern wollen, die den Hass sehen und die Angst. Darum wird sich Gott kümmern. Das ist nicht zuletzt unsere Aufgabe. Aber eins ist sicher, sie werden sich verantworten müssen. Und ich bin froh, dass ich kein Urteil sprechen muss. Das überlassen wir getrost Gott. Für uns ist aber wichtig, dass wir auf der Seite der geschundenen Menschen stehen. Wir können unsere Welt nicht heilen. Wir können diese kranke Welt nicht heilen. Wir können das tun, was wir tun können, da, wo wir sind. Und das ist viel. Da, wo wir Menschen sehen, die leiden, das tun, was Jesus gesagt hat. Und wir können unsere Welt Gott hinhalten. Wir können immer wieder ins Gebet gehen und ihn bitten, Gott, heile du sie, heile uns selbst. Zeig uns, was dran ist. Christus ist da. Er sieht uns und er sagt, kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Und dann stehen wir vor ihm und egal, was wir getan haben und gesagt und gedacht, dann wissen wir, voller Liebe schließt er uns in die Arme, weil wir zu ihm gehören, weil er längst uns erlöst hat und weil das viel mehr wert ist als alles andere. Und all das, was wir getan haben und all das, was zwischen uns steht, ist weggenommen. Er erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Anbeginn der Welt, sagt Jesus. Das hilft uns, den Weg der Gerechtigkeit zu gehen. Dein Reich komme, Herr. Amen.